Liebe Geschwister, dieses Jahr schauen wir uns verschiedene Gesänge in der Bibel an. Und heute kommt ein ganz besonderes dran. Eins, das so besonders ist, dass es sogar zu denen gehört, die in der Bibel einen richtigen Namen haben. Das Magnificat. Das ist der Lobgesang der Maria. Psalmen kennt ihr sicherlich aus dem Alten Testament. Ich fand es sehr überraschend, als ich mal gehört habe, dass es sie auch im Neuen Testament gibt. Psalmen, das sind ja so dieses ganze Buch, 150 Stück sind da drin, lauter Lieder im Alten Testament. Wir zitieren sie total gerne, auch im Gottesdienst. Und mich hat überrascht, im Neuen Testament gibt es auch Psalmen. Und dieses Magnificat ist eins dieser Psalmen, die im Neuen Testament drin stehen, der Gesang der Maria. Und tatsächlich gibt es Psalmen im Alten Testament, die ihm ähnlich sind. Psalm 34, Psalm 103, 113, 126, die haben alle so ähnliche Passagen wie dieses Magnificat. Ich schaue mir das jetzt mit euch zusammen an, Lukas 1, Abvers 46 bis 55. Ah, da kommt's. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinem Heiland. Denn er hat hinabgeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt
und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ich muss ehrlich sagen, früher habe ich gerne über Psalmen und sowas hinweggelesen, so diese Reden, die in der Bibel drinstehen, wenn da einer ansetzt und dann seitenweise Monologe hält, das fand ich nicht so interessant. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, da steckt unheimlich viel Weisheit drin und unheimlich viel auch tiefe Aussagen über den Glauben. Da sind nämlich Leute, die haben etwas mit Gott erlebt, etwas Besonderes. Und das formulieren sie und haben es so eindrücklich formuliert, dass es sogar in die Bibel übernommen wurde. Und deshalb, schaut mal rein, haben auch die Psalmen und die anderen Texte, viele der Monologe, eben einen ganz tiefen Sinn. Und es ist sehr gut, dass sie da drin sind und ich lese sie total gerne. Und auch dieses Lied heute hier, wie auch die von den anderen Sonntagen, die wir uns angeschaut haben, sind gemeinsame Glaubensaussagen. Da kommt Dank drin vor, da kommt eine Bitte drin vor, da kommt Lob an Gott hervor, drin vor, da kommt Texte, die aus Gott heraus sich ergeben haben und Glaubenssätze, die in die Gemeinde hineinsprechen. Und das Magnificat ist so ein Glaubenssatz. Das Besondere daran ist, es ist nicht ein Glaubenssatz, weil Maria eine besondere Frau gewesen ist, sondern weil sie eben eine besondere Gottesbegegnung gehabt hat. Und das fängt mit diesem ersten Satz an. Meine Seele erhebt den Herrn. In Deutsch habe ich gelernt, man darf nie einen Satz mit ich oder mein oder sowas anfangen, insbesondere nicht einen Brief anfangen und erst recht nicht einen Psalm in der Bibel, das ist ja völlig unmöglich. Wenn man mal da genauer hinschaut, schon im Lateinischen heißt das Magnificat anima mea dominum. Magnificat, das ist dieses Wort, woher der Text auch seinen Namen hat, heißt eigentlich erheben. Und danach kommt die Anima, das ist Seele, Geist, Lebens, die Lebenskraft. Und danach erst, das dritte Wort im Lateinischen, ist das mea, ist dieses mein. Ganz anders, als wir es im Deutschen haben, da steht es ja am Anfang. Dieses Mehr, das ist ein Possessivpronomen und das zeigt, es geht eben nicht um irgendeine Seele in diesem Text, sondern es geht um die Seele der Sprecherin. Manche können jetzt einwenden, in Griechisch ist das, ist eigentlich die Bibel geschrieben worden und jetzt ist dieser Text ja lateinisch. Liebe Geschwister, ich habe auch im Griechischen nachgeguckt, da sind die Buchstaben nur nicht so leicht zu lesen für euch, deshalb habe ich jetzt die Lateinischen genommen. Die Satzstellung ist genau die gleiche, selbst im Griechischen wie im Lateinischen. Auch das Erheben am Anfang. Zuerst dieses Erheben, dieses Großmachen. Maria möchte Gott mit ihrer ganzen Seele groß machen. Alles in ihr macht den Herrn groß. Sie sagt nicht einmal an dieser Stelle ihren Herrn. Das wäre ja schon eine Verkleinerung für den Herrn. Sondern sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn, der über allem steht, der einfach groß ist, der ganz große Herrn. In Lukas 1, 38, kurz vorher, hat sie gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Maria. So zeichnet sie sich aus. Und dieser ganze Text, dieses ganze Magnifikat sagt, Gott ist der Gewaltige, der Große, er ist zu loben. Es erinnert am Psalm 34, Vers 2, da heißt es, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Psalm 34, Vers 2 und Vers 7. Das ist dem Magnifikat sehr ähnlich, dieser Psalm. Und beide haben eine Zielrichtung. Gott ist derjenige, der groß sein soll in meinem Leben, in mein Leben groß machen soll. Nicht ich stehe im Mittelpunkt. Maria, das hatte ich ja letzte Woche ausführlich erzählt, war in einer Schwangerschaft drin, in die sie unverheiratet hineingekommen ist. Das war nicht ihr Lebensziel gewesen. Aber sie hat gesagt, ich bin des Herrn Magd, geschehe, wie du gesagt hast. Gott kann man erhöhen. Klar, mit schönen Liedern, klar, mit Gottesdiensten und Gebeten. Das hat einen Wert. Aber dadurch bekomme ich auch einen Wert und das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Was ist mein Wert an dieser Stelle? Maria hat sich ganz verkleinert, weil sie gesagt hat, mein Wert ist in Gott. Es ist nicht ich, der am Anfang stehe, der am Anfang dieses Textes steht, sondern es ist der Herr, der am Anfang steht. Er ist der Große. Maria hat sich in diesem Gott erhöht, hat dort einen Weg gefunden, ist durch ihn erhöht worden, weil sie eben diesen Weg in ihm geht. Und darum geht es in diesem Text, in der ganzen Weihnachtsgeschichte, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir uns ihm einordnen. Die Weihnachtsgeschichte erzählt, nicht die Größten erhöhen ihn, sondern die, die mit ihm unterwegs sind. Lass uns auf Maria schauen. Eigentlich stammt sie ja aus dem Hause Davids irgendwie. Zu ihrer Zeit hatte allerdings dieses Königshaus David nachgelassen. Sie war, man weiß es nicht genau, vielleicht verarmt. Vielleicht hat sie auch einige Ländereien besessen, weil sie ja bei der Volkszählung dahin wandern musste. Aber sie war nicht die große politisch bedeutende Frau. Politisch war sie unbedeutend, ganz im Gegenteil. Die Priestergruppen in Jerusalem, die waren reich. Die hatten mittlerweile unter den Römern das Sagen gehabt. Sie war eine kleine Familie in Nazareth, später in Bethlehem, wo sie dann hingehen, die eben nichts zu sagen hatten. Diese Familie war eben politisch und gesellschaftlich unbedeutend. Aber Gott bittet diese unbedeutende Maria, sein Kind in diese Welt zu bringen. Und das ist die einzige Auszeichnung, die sie von sich dort sagt. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, so der Vers 48. Es erscheint, ihr Wert ist ganz unbedeutend, aber Gott macht sie groß. Unbedeutend machen bedeutet, dass ich mich Gott unterordne, dass ich sage, Gott ist derjenige, der über allem steht. Mein Wert ist in Gott. Beispiel ist die stille Zeit. Mal ganz im Ernst, was bringt das? Warum soll ich eine Zeit am Tag für das Gebet reservieren. Ich könnte doch alles auch selber entscheiden. Ich müsste doch gar nicht unbedingt beten. Ich könnte doch einfach losgehen und sagen, das ist doch verlorene Zeit, wenn ich mich da hinsetze und nochmal zu Gott beten. Aber genau das ist es nicht. Indem ich Zeit mit ihm verbringe, mit dem verbringe, der über allem steht und der das ganz Wichtige ist, dann nehme ich eine neue Perspektive ein. Dem, in dessen Perspektive ich gegenüber ganz klein wirke, wird etwas ganz Großes draus. Und ich erlebe selber, dass in dieser Zeit es manchmal passiert, dass ich große Probleme vor mir habe, sie aber in dem Gebet plötzlich ganz klein werden, weil Gott sagt, hey, das sind nicht die entscheidenden Probleme. Das ist nicht das, was ich gerade vorhabe. Das ist nicht das, was gerade wichtig ist. Und so bekomme ich einen Perspektivwechsel. Ich sehe Gottes Plan. Ich sehe Gottes Sicht auf diese Welt. Und ich sehe, dass ich nicht übersehen werde. Und darum ist es wichtig, sich diese Zeit am Tag zu nehmen, um eben auf ihn zu hören, um Anleitung von ihm zu bekommen. Ich mache mich da klein, indem ich nicht selber entscheide, weil dadurch Gott groß wird in meinem Leben und ein bedeutender Teil wird. Hey, die Predigtaussage bedeutet, du musst unbedeutend sein. Willst du dir das wirklich anziehen? Von einem Professor Hübner, einem Professor für Neurobiologie, Hirnforscher, Naturwissenschaftler, der nicht ganz unumstritten ist, aber glaube ich, der recht hat, als er ein Buch darüber geschrieben hat, gerade Männer müssen wer sein. Und wenn nicht, dann flüchten sie sich in Online-Welten. Wie ist das, unbedeutend eigentlich zu sein? Und nur Gott ist der Bedeutende. Hier hat Gott sich Maria ausgesucht, weil sie nichts ist, weil sie unbedeutend ist. Gut, man könnte sagen, eine Frau flüchtet sich nicht so leicht in Computerspiele. Da hat er sich extra sie ausgesucht. Allerdings kenne ich auch Frauen, die sehr abhängig sind vom Computer. Aber die Frage ist, woher ziehe ich meinen Wert? Wodurch bin ich bedeutend? Ich habe einen Wert in Gott. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt dabei. Gegenüber ihm habe ich auch einen Auftrag. Maria ist ja gar nicht so unbedeutend. Wenn man sich das anschaut, sie war mit Josef verlobt. Also es gab zumindest einen Menschen in ihrer Welt, für den sie sehr bedeutend war, sonst hätte er sich nicht mit ihr verlobt gehabt. Und er muss wirklich in sie verliebt gewesen sein, sonst hätte er ja nicht gesagt, ich verlasse sie jetzt heimlich, wenn sie da einen anderen Lover hat, als sie schwanger geworden ist. Sondern er hätte gesagt, ich mache da jetzt einen großen Krach um diese ganze Geschichte und verlasse sie dann. Und Elisabeth hätte sie auch nicht so freundlich aufgenommen, wenn sie anscheinend doch ja eine liebenswerte Person gewesen ist. Maria hat wichtige Personen in ihrem Umfeld gehabt. Ich nehme daraus, sei für dein Umfeld bedeutend. Selbst Jesus, damals die bedeutendste Person der Zeitgeschichte, so bedeutend, dass er immer noch lebt, sagt in Johannes 13, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, hat er sich für sie bedeutend gemacht, hat gesagt, als Zeichen nehmt dies, dass ihr einander Diener seid, dass ihr euch einander unterstützt. Und das ist der Höhepunkt. Er macht sich da auch so klein, sogar so klein, dass er später ans Kreuz genagelt wird, um anderen zu helfen, zu unterstützen. Man könnte natürlich sagen, gut, das macht er ganz alleine, aber das Interessante ist, Lukas berichtet in einer Episode im Gebet, was er kurz vorher gehalten hat, bevor er festgenommen wurde, in Lukas 22, Vers 41, da heißt es, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihm zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, denn nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Selbst er hat dort eine menschliche Regung, wo er sagt, eigentlich will ich das nicht, aber Herr, wenn du das möchtest, dann mache ich das. Mein Weg wäre ein bisschen anders gegangen. Herr, nimm dieses Kreuz von mir, nimm diesen Kelch von mir weg, geh einen anderen Weg. Aber wenn du es willst, ordne ich mich dem ein. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Indem er sich dann Gott untergeordnet hat, wurde er bedeutend. Hat er nochmal diesen Wert in Gottes Reich ganz anders bekommen. Und das gilt auch für uns. Ja, wir sind unbedeutend. Mein Wille, mein Weg, meine Gedanken. Aber wenn ich versuche, in Gottes Weg und Gedanken einzusteigen, dann werde ich bedeutend. Dann habe ich einen Wert in Gottes Reich. Beide Texte zeigen, dass Gott derjenige ist, der handelt. Das Magnifikat und Psalm 34, den ich vorhin erwähnt habe. Gott hilft denen, die Ohnmacht erleben. Manche sitzen auf dem Thron oder im Präsidialamt und denken, sie seien die bedeutendsten Menschen der Welt. Aber Fakt ist, Maria, wie auch der Psalm 34 berichtet, daran sehen wir, Gott blickt zu den Hungrigen, den im Elend, die zerbrochenes Herz haben, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Da handelt Gott, da ist er unterwegs. Ehrlich, Gehorsamsschritte sind manchmal ganz schön hart, wenn man sie gehen muss. Aber die Feststellung ist, Gott hilft denen, die ihn erheben, die sagen, ich lasse mich auf deinen Weg ein. Die entdecken, mein Wert ist ein besonderer Wert, weil er eben ein Wert in Gottes Reich ist. Allerdings ein kleiner Nachsatz, wenn Gott groß ist, ich klein. Die Frage bei allem, was ich habe, lautet, das ist die Frage an uns persönlich, ist eigentlich alles dein? Ist alles dein Eigen? Oder ist dann an dieser Stelle die Sicht auf diese Sachen der Punkt, es ist etwas, was mir Gott anvertraut hat, wo ich in seinem Auftrag unterwegs bin. Wo bin ich Verwalter dessen, was ich habe, der Gaben? Wo sage ich, das habe ich, weil du es mir in die Verantwortung gegeben hast? Handle nun du damit. Mach mich zum Werkzeug deines Willens. Maria erzählt dann weiter in Vers 50, und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Letzten Endes ist unser Reichtum nicht in Euro messbar, auch nicht mit der Zahl der Untergebenen. Grundsätzlich hat jeder von uns einen Schatz vom Herrn bekommen. Schätze, das sind Gaben und Aufgaben, wo ich Erfolg habe oder an denen ich vielleicht auch einfach nur wachse. Schätze, das kann auch eine Liebe sein, die in unser Herz gegeben ist. Die Frage lautet, wie bin ich bereit, das einzusetzen? Das kann natürlich messbaren Reichtum ergeben, aber die Frage bleibt bestehen, was ist das, was ich in Gottes Reich dabei einsetze? Es kann Reichtum ergeben, kann auch Armut bedeuten, beides ist okay an der Stelle. Aber die Frage ist, bin ich bereit zu sagen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat meine Niedrigkeit angesehen und geht einen Weg mit mir. Was tue ich, was habe ich, was ich in seinen Dienst stelle, in Liebe für sein Reich gebe? Das ist das Besondere, dass unser Wert nicht nur ein Wert von außen ist, sondern auch ein Wert in seinem Reich ist. Maria sah ihre Niedrigkeit, aber sie hat festgestellt, Hungrige hat er mit Gütern erfüllt. Was ist mein Wert? Was ist dein Wert? Ein letzter Punkt. Ich habe von einer Lehrerin gehört, dass sie einer Klasse eine Aufgabe gegeben hat. Jeder sollte seine persönlichen 7 Weltwunder auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann haben sie geguckt, welche Werte kamen wie oft vor. Und so gab es dann folgende Rangliste. An erster Platz stand das Taj Mahal. Danach die Pyramiden von Gizeh, der Grand Canyon, das Empire State Building, der Panama-Kanal, die chinesische Mauer und der St. Petersdom im Vatikan. Aber als sie dort am Einsammeln war und geguckt hat, was so alles reinkam, kam sie an einer Schülerin vorbei, die noch im Grübeln war, und hat sie dann gefragt, hey, warum tust du dir so schwer mit den Weltwundern? Und dann sagt sie, ja, die Entscheidung fällt total schwer. Es gibt doch so viele Wunder. Und dann hat sie gesagt, die Lehrerin, dann lies doch mal vor, für was du dich entschieden hast. Und dann war das Mädchen so ein bisschen verlegen, aber dann fing sie an vorzulesen. Meine 7 Weltwunder sind sehen, hören, riechen, sich berühren, fühlen, lachen und lieben. In der Klasse wurde es ganz ruhig. Und ich denke, sie hat damit einen ganz besonderen Punkt gesagt, der nämlich auch noch in dem Ganzen drin steckt. Was ist unser Wert? Ja, wir haben Schätze, die Verantwortung bedeuten. Aber wir müssen uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass die eigentlichen Schätze ja in uns drin schon angelegt sind. Wir sind mit Schätzen ausgestattet, weil wir dies alles können, weil wir das alles haben bei uns. Und wer durch Corona mal erlebt hat, wie es zum Beispiel ist, wenn man nicht mehr schmecken kann, der weiß, dass das ein ganz wertvoller Schatz ist, den wir dort haben. Oder wer sein Augenlicht immer mehr verliert. Was wir da für wertvolle Schätze haben. Und was wir noch für wertvolle Schätze haben, selbst wenn wir einen von diesen Schätzen verlieren an der Stelle. Wenn wir uns nicht auf diesen Schatz fixieren, den wir gerade verloren haben, sondern überlegen, was da noch vorhanden ist. Manchmal vergessen wir das, dass wir eigentlich ganz, ganz große Schätze haben, dass wir selber diese großen Weltwunder sind. Und das ist, denke ich, der letzte Punkt, dass wir einen Wert durch Gott haben. Für Gott sind wir so unendlich wertvoll, dass er uns eben diese Vollausstattung fürs Leben gegeben hat. Wir haben einen Wert durch Gott. Und dass er dann nicht sagt, so, jetzt habe ich die ausgestattet, jetzt sollen sie mal sehen, was sie damit machen können, sondern dass er weiterhin in Liebe auf uns blickt, dass der Hungrige, auch der nach dem Leben Hungrige, von ihm gesättigt wird, dass er sich unserer annimmt. Und ganz besonders sehen wir diese Liebe darin, dass Jesus sich uns selber hingibt. Dass er aus dieser ganz engen Verbindung bei Gott, ich weiß gar nicht, wie man sie beschreiben soll, sich löst und Mensch wird. Das feiern wir zu Weihnachten. Damit er unser Leben erlebt, wie es hier auf der Erde ist. Nicht von so einer göttlichen Warte aus, sondern sagen kann, hey, ich bin mitten unter euch. Ich habe das erlebt, wie das ist, wenn man morgens vielleicht mit Rückenschmerzen aufwacht. Wenn man nicht genug zu essen hat. Wenn man Sorgen hat, dass man dem Herrn sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das habe ich selber erlebt. Ich bin nicht nur dieser große Gott, der irgendwo über dir schwebt und sagt, das ist doch alles geklärt. Nein, ich bin da hineingegangen. Das ist die Liebe, die Gott uns gegenüber hat und weshalb wir einen Wert durch Gott haben. Er hat sich dabei sogar selber bis in den Tod für uns hingegeben, bis zum Tod am Kreuz, das werden wir nachher im Abendmahl feiern. Das ist unser Wert, den wir haben, unser Wert, der uns durch Gott geschenkt ist. Maria hat das begriffen, auch wenn sie eine unbedeutende Magd ist, wie sie sich bezeichnet hat, so ist sie unendlich wertvoll. Ja, wir sind unendlich wertvoll. Ja, das bedeutet auch Aufgabe. Das bedeutet auch, dass man sich bei ihm einordnet. Aber wenn wir diesen Wert sehen, den das bringt, wenn wir diesen Wert auch erleben in Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung ganz besonders auch zu Jesus, zu Gott drin, dann haben wir begriffen, worum es eigentlich geht. Und dann, liebe Geschwister, kann auch für uns Weihnachten werden. Darauf hoffen wir. Amen.